Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 8. März, mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir aus zwei unterschiedlichen Übersetzungen und die einzelnen Textstellen sage ich jeweils vorher an. Dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Aus der Übersetzung Neues Leben, 4. Buch Mose, Kapitel 10 bis Kapitel 11, Vers 30. Die silbernen Trompeten. Der Herr sprach zu Mose: Fertige 2 Trompeten aus getriebenem Silber an. Mit ihnen sollst du der Gemeinschaft das Signal geben, sich zu versammeln oder das Lager abzubrechen. Werden beide Trompeten geblasen, soll das Volk sich bei dir am Eingang des Zeltes Gottes versammeln. Ertönt jedoch nur eine Trompete, sollen nur die Stammesfürsten Israels zu dir kommen. Wenn ihr nun das Signal für den Aufbruch gebt, sollen die Stämme, die auf der Ostseite des Zeltes Gottes lagern, aufbrechen. Wenn das Signal zum zweiten Mal ertönt, sollen die Stämme auf der Südseite folgen. Man soll kurze Signale als Zeichen für das Weiterziehen geben. Soll das Volk jedoch zu einer Versammlung zusammengerufen werden, dann blast ein Trompetensignal, aber gebt keine kurzen Signale. Nur die Priester, die Nachkommen Aarons, dürfen die Trompeten blasen. Diese Anordnung gilt für immer für euch und eure Nachkommen. Wenn Feinde euer Land angreifen und ihr gegen sie in den Krieg zieht, sollt ihr mit diesen Trompeten Alarm blasen, damit der Herr, euer Gott, an euch denkt und euch vor euren Feinden rettet. Blast die Trompeten auch bei freudigen Anlässen, bei euren Festen sowie zu Beginn jeden Monats bei euren Brand- und Friedensopfern. Die Trompeten sollen euren Gott an euch erinnern. Ich bin der Herr, euer Gott. Die Israeliten verlassen den Sinai. Am 20. Tag des 2. Monats, im 2. Jahr nach dem Auszug Israels aus Ägypten, erhob sich die Wolke vom Zelt Gottes. Da brachen die Israeliten nach Stämmen geordnet auf und verließen die Wüste Sinai, bis die Wolke in der Wüste Paran stehen blieb. So brachen sie das erste Mal auf, wie der Herr ihnen durch Mose befohlen hatte. Die Stämme, die unter dem Banner Judas lagerten, führten den Zug an. Der Stamm Juda stand unter der Führung von Nachschon, dem Sohn Amminadabs. Der Stamm Issachar wurde von Netanel, dem Sohn Zuas, angeführt und der Stamm Sebulon von Eliab, dem Sohn Helons. Dann brachen die Gershoniter und die Merariter mit dem Zelt Gottes auf, das zuvor abgebaut worden war. Danach folgten die Stämme, die unter dem Banner Rubens lagerten. Der Stamm Ruben stand unter der Führung von Elizur, dem Sohn Shedeurs. Der Stamm Simeon wurde von Shelumiel, dem Sohn Zurishaddais, angeführt und der Stamm Gad von Eliasaf, dem Sohn Deguels. Dann folgten die Kehatiter mit den heiligen Geräten. Wenn sie im nächsten Lager eintrafen, war das Zelt Gottes bereits aufgestellt worden. Anschließend brachen die Stämme, die unter dem Banner von Ephraim lagerten, auf. Der Stamm Ephraim wurde von Elishama, dem Sohn Amihuds, angeführt und der Stamm Manasse von Gamliel, dem Sohn Pedazurs. Der Stamm Benjamin unterstand der Führung von Abidan, dem Sohn Gidonis. Die Stämme, die unter dem Banner von Dan lagerten, bildeten die Nachhut des ganzen Zuges. Der Stamm Dan stand unter der Leitung von Ahiheser, dem Sohn Amishadais. Der Stamm Asser wurde von Pagiel, dem Sohn Ochrans, angeführt und der Stamm Naphtali von Ahira, dem Sohn Enans. In dieser Marschordnung zogen die Israeliten weiter, Stamm um Stamm. Eines Tages sagte Mose zu seinem Schwager Hobab, dem Sohn des Midianiters Reguel: »Wir machen uns auf den Weg in das Land, das der Herr uns versprochen hat. Komm doch mit uns, dir wird es gut gehen bei uns, denn der Herr hat Israel viel Gutes versprochen.« Aber Hobab antwortete: »Ich will nicht mit euch ziehen, sondern lieber in mein Land zu meinen Verwandten zurückkehren.« »Bitte verlass uns nicht«, bat Mose, »denn du kennst die Stellen in der Wüste, an denen wir lagern können und könntest uns führen. Wenn du mit uns kommst, werden wir alles Gute, das der Herr uns schenkt, mit dir teilen. Nachdem sie den Berg des Herrn verlassen hatten, marschierten sie 3 Tage lang. Die Bundeslade des Herrn wurde während der 3 Tage an der Spitze des Zuges getragen, um ihnen zu zeigen, wo sie Rast machen sollten. Am Tag stand die Wolke des Herrn über ihnen, wenn sie aufbrachen. Und immer, wenn die Leviten sich mit der Lade auf den Weg machten, rief Mose: »Steh auf, Herr, deine Feinde sollen vertrieben werden und vor dir fliehen.« Und wenn sie mit der Lade Halt machten, sagte er: »Kehr zurück, Herr, zu den vielen Tausenden Israels.« Die Israeliten beklagen sich bei Mose. Doch schon bald begannen die Israeliten, sich beim Herrn über ihre Schwierigkeiten zu beklagen. Als der Herr dies hörte, wurde er zornig auf sie und ließ ein Feuer am Rand ihres Lagers ausbrechen, das einen Teil des Lagers zerstörte. Die Israeliten liefen zu Mose und schrien um Hilfe. Da betete er zum Herrn und das Feuer erlosch. Deshalb wurde dieser Ort Tabera genannt, weil dort Feuer vom Herrn unter ihnen gewütet hatte. Doch die Fremden, die mit ihnen zogen, sehnten sich nach Annehmlichkeiten, und so klagten auch die Israeliten von neuem. »Wer gibt uns Fleisch zu essen?« jammerten sie. »Denkt nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Wir bekamen so viele Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch, wie wir nur wollten. Aber jetzt haben wir alle Lust am Essen verloren, wo wir nichts außer diesem Manna zu sehen bekommen.« Das Manna sah aus wie Koriandersamen und hatte die Farbe von Edelharz. Die Leute gingen umher, sammelten es vom Boden auf und mahlten es mit Handmühlen oder zerstießen es in Mörsern. Dann kochten sie es in Töpfen oder backten Fladenbrote. Das Manna schmeckte wie Ölkuchen. Jede Nacht, wenn der Tau auf das Lager fiel, kam auch das Manna herab. Mose hörte, wie die israelitischen Familien vor ihren Zelten standen und jammerten, und der Herr wurde sehr zornig. Da wurde auch Mose ungehalten und er fragte den Herrn: »Warum behandelst du deinen Diener so schlecht? Womit habe ich es verdient, dass du mir die Verantwortung für solch ein Volk auflädst? Bin ich etwa die Mutter dieses Volkes? Oder habe ich es geboren, sodass du mich aufforderst: Trag es auf deinen Arm, so wie eine Amme einen Säugling trägt, in das Land, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid versprochen habe. Woher soll ich denn Fleisch nehmen, um es all den Menschen zu geben? Denn sie jammern und rufen: Gib uns Fleisch zu essen. Ich kann die Sorge für dieses Volk nicht allein tragen, diese Last ist zu schwer für mich. Willst du mir aber nicht helfen, dann töte mich lieber gleich, wenn du mir etwas Gutes tun willst, damit ich meine elende Lage nicht länger mit ansehen muss.« Mose wählt 70 Anführer aus. Da sprach der Herr zu Mose: »Versammle 70 der führenden Männer Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste und Vorsteher des Volkes sind. Lass sie zum Zelt Gottes kommen und sich dort mit dir zusammen aufstellen. Ich werde herabkommen und dort zu dir sprechen. Ich werde einen Teil von dem Geist, der auf dir ruht, nehmen und auf sie legen. Sie sollen die Sorge für das Volk gemeinsam mit dir tragen, damit du die Last nicht mehr alleine tragen musst. Befiehl dem Volk, dass es sich heiligen soll. Sag den Leuten: Morgen werdet ihr Fleisch zu essen bekommen, denn ihr seid mir mit eurem Gejammer in den Ohren gelegen. Wer gibt uns Fleisch zu essen? Wie gut hatten wir es doch in Ägypten! Der Herr wird euch Fleisch geben und ihr werdet davon essen. Nicht nur einen Tag sollt ihr davon essen, auch nicht 2, 5, 10 oder 20 Tage. Ihr werdet einen ganzen Monat lang Fleisch essen, bis es euch wieder zu den Ohren herauskommt und ihr euch davor ekeln werdet. Denn ihr habt den Herrn, der mitten unter euch lebt, zurückgewiesen, indem ihr vor ihm gejammert habt. Warum haben wir Ägypten nur verlassen?« Mose wandte ein: »Es sind 600.000 wehrfähige Männer hier bei mir, und du versprichst ihnen so viel Fleisch zu geben, dass sie einen ganzen Monat zu essen haben? Können denn so viele Schafe und Rinder für sie geschlachtet werden, dass es genug für jeden gibt? Oder würde es ausreichen, wenn alle Fische im Meer gefangen würden? Da entgegnete der Herr: Ist meine Macht etwa begrenzt? Du wirst schon sehen, ob meine Ankündigung eintrifft oder nicht. Also ging Mose hinaus und teilte dem Volk die Worte des Herrn mit. Dann berief er 70 der führenden Männer und wies sie an, sich um das Zelt Gottes herum aufzustellen. Da kam der Herr in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm etwas von dem Geist, der auf Mose lag, und legte ihn auf die 70 führenden Männer. Sobald der Geist auf sie kam, weissagten sie. Dies geschah jedoch nur dieses eine Mal. Zwei Männer waren noch im Lager, als der Geist auf sie kam. Der eine hieß Eldad, der andere Medad. Sie gehörten zu den führenden Männern des Volkes, waren aber nicht zum Zelt Gottes gegangen und begannen nun mitten im Lager zu weissagen. Ein junger Mann lief zu Mose und berichtete ihm: Eldad und Medad reden im Lager prophetisch. Josua, der Sohn Nuns, der von seiner Jugend an Moses Diener war, forderte: Mose, mein Herr, hindere sie doch daran. Doch Mose antwortete: Willst du etwa meine Rechte eifersüchtig verteidigen? Ich wünschte mir, dass alle aus dem Volk des Herrn Propheten wären und dass der Herr seinen Geist auf alle legte. Dann kehrte Mose zusammen mit den führenden Männern Israels ins Lager zurück. Aus der Übersetzung das Buch Matthäus Kapitel 22, die Verse 1 bis 33. Die Hochzeit des Königs. Wieder ergriff Jesus das Wort und sprach noch einmal durch eine Beispielerzählung zu ihnen: Ich will die neue Wirklichkeit Gottes vergleichen mit einem Herrscher, der für seinen Sohn eine großartige Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine Diener los, um die zum Fest zu rufen, die eine Einladung erhalten hatten. Aber die Eingeladenen wollten einfach nicht kommen. Wiederum schickte er andere Diener los mit dem Auftrag: Sagt den eingeladenen Gästen, ich habe das gesamte Fest vorbereitet, die Ochsen sind geschlachtet, auch das restliche Fleisch ist fertig, alles steht bereit. Also los, kommt zur Hochzeit. Doch die Eingeladenen interessierte das überhaupt nicht und sie gingen ihrer Wege, der eine zu seinem Acker, der andere auf seine Handelsreise. Die anderen aber packten seine Diener, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig und schickte seine Truppen, ließ die Mörder umbringen und ihre Stadt verbrennen. Danach sagte er zu seinen Dienern: Es ist immer noch alles fertig für das Hochzeitsfest, aber die, die eingeladen waren, haben sich als für diese Einladung nicht würdig erwiesen. Geht also jetzt in die Seitenstraßen und ladet alle ein, die ihr dort antrefft. Sie sollen alle zum Fest kommen. Da gingen die Diener in alle Richtungen und brachten alle Leute zusammen, die sie finden konnten, Verbrecher und rechtschaffene Leute gleichermaßen. So füllte sich der Hochzeitssaal und die Leute nahmen an den Tischen Platz. Als der König nun hereinkam, um die Leute zu begrüßen, die dort an den Tischen saßen, sah er einen Mann, der kein besonderes Festgewand für die Hochzeit angezogen hatte. Er sagte zu ihm: Freund, wie bist du überhaupt ohne Festgewand hereingekommen? Der aber gab keine Antwort. Da befahl der König seinen Dienern: Bindet ihn an den Füßen und Händen und werft ihn hinaus in die dunkelste Nacht, dorthin, wo Wehklagen und Angstgeschrei zu hören sind. Wie viele haben doch die Einladung gehört? Aber wie wenige werden am Ende bei Gottes Fest mitfeiern? Die Steuer für den Kaiser. Da gingen die Pharisäer weg und beratschlagten miteinander, wie sie Jesus eine Falle stellen könnten. Also schickten sie einige ihrer Schüler zusammen mit ein paar Anhängern des Herodes zu ihm. Die stellten Jesus folgende Frage: Lehrer, wir wissen, dass du durch und durch ehrlich bist und dass du die Menschen im Weg Gottes in Wahrhaftigkeit unterrichtest. Du schaust nicht nach rechts oder links und versuchst auch nicht, den Menschen zu gefallen. Sage uns also, was du zu folgender Frage meinst. Ist es vor Gott erlaubt, dem römischen Kaiser die Steuer zu entrichten oder nicht? Jesus kannte ihre bösen Beweggründe und sagte: Warum wollt ihr mich in eine Falle locken, ihr frommen Schauspieler? Zeigt mir doch einmal die Steuermünze her. Da überreichten sie ihm einen Denar. Jesus fragte sie: Wen stellt dieses Bild dar und wen bezeichnet die Aufschrift? Da antworteten sie: Den Kaiser. Da sagte Jesus zu ihnen: Dann gebt doch dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was ihm gehört. Als sie das hörten, staunten sie sehr, ließen ihn in Ruhe und gingen fort. Die Auferstehung der Toten. Am selben Tag traten auch noch einige Sadduzäer an ihn heran. Das sind die, die behaupten, es gäbe keine Auferstehung. Sie stellten ihm diese Frage: Lehrer, Mose hat in seinem Gesetzbuch Folgendes festgelegt: Wenn ein verheirateter Mann stirbt, ohne dass aus der Ehe Kinder hervorgegangen sind, so soll sein Bruder als nächster Verwandter dessen Frau heiraten und so dafür sorgen, dass sein Bruder ein Nachkommen hat. Bei uns trug sich jetzt Folgendes zu. Es war eine Familie mit 7 Brüdern. Der erste heiratete und starb bald darauf, ohne ein Nachkommen gezeugt zu haben. So hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Dem ging es aber genauso und auch dem dritten und allen bis zum 7. Ganz zum Schluss starb dann auch noch die Frau. Wenn jetzt diese Auferstehung kommt, zu welchem ihrer 7 Ehemänner gehört denn dann die Frau? Denn sie waren ja alle mit ihr verheiratet. Jesus antwortete ihnen: Ihr seid vollkommen im Irrtum, denn ihr habt keine Ahnung, weder von Gottes Buch noch von der großen Kraft Gottes. Im Zeitalter der Auferstehung werden die Menschen nicht heiraten und werden auch nicht miteinander verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die in Gottes Wirklichkeit leben. Aber was die Frage nach der Auferstehung grundsätzlich betrifft, so frage ich euch: Habt ihr nicht gelesen, was euch Gott direkt gesagt hat? Denn er sagt schließlich: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Jetzt ist Gott ja kein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Als das die Menschenmenge, die dabei stand, hörte, staunte sie über seine Lehre. Aus der Übersetzung das Buch Psalm 51. Davids Bitte um Vergebung und Erneuerung. Für den Musiker ein Gotteslied von David. Verfasst, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Bathseba geschlafen hatte. Wende dich mir freundlich zu, Gott, denn du bist ja voller Güte. In deinem großen Erbarmen lösche doch mein Vergehen aus. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und mach mich rein von meiner Sünde. Denn meine Vergehen erkenne ich, ja, meine Sünde ist mir jederzeit bewusst. Gegen dich allein habe ich gesündigt und das getan, was böse ist in deinen Augen. So wird klar, du bist im Recht mit deinen Worten und bist unanfechtbar in deinem Urteil. Wirklich, in Schuld bin ich geboren. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mich empfing. Ja, wirklich, Wahrhaftigkeit, die auch im Verborgenen ist, gefällt dir. Du lehrst mich Weisheit im Geheimen. Reinige mich mit Ysop, so werde ich rein sein. Wasche mich, so werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder Jubel und Freude hören, und freuen werden sich meine Glieder, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden, all meine Schuld lösche aus. Schaff du mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen beständigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. Beglücke mich wieder mit dem Jubel über deine Hilfe und mit einem Geist der Bereitschaft stütze mich. Dann will ich die Anführer in deinen Wegen unterrichten, sodass die Sünder wieder zu dir zurückkehren. Befreie mich von meiner Schuld, die blutrot ist, Gott. Du Gott, der mich rettet. Dann werde ich wieder laut darüber jubeln, dass du Gerechtigkeit schaffst. Herr, öffne du meine Lippen, dann werde ich dein Lob überall verbreiten. Denn du willst ja keine Schlachtopfer, die würde ich dir ja bringen. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerschlagenes und verzweifeltes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. In deiner Freundlichkeit beschenke Zion mit Gutem, festige die Mauer von Jerusalem. Dann wirst du dich über Opfer und Gerechtigkeit freuen, über Brandopfer und Ganzopfer. Ja, dann werden wieder Stiere auf deinem Altar dargebracht. Aus der Übersetzung Neues Leben, Sprüche Kapitel 10, die Verse 31 und 32. Der Gottesfürchtige erteilt weisen Rat, die Zunge aber, die betrügt, wird abgeschnitten. Die Worte der Gottesfürchtigen sind hilfreich, das Reden der Gottlosen aber verdreht die Wahrheit. Soweit die Bibellese und die Losung von heute steht in 1. Buch Samuel, Kapitel 2, Vers 2. Es ist kein Fels, wie unser Gott ist. Und aus 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 11 dazu. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und damit wünsche ich euch heute noch einen wunderbaren, schönen, fröhlichen und ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss!